Ich habe versucht, einen Bezug natürlich herzustellen und muss ganz ehrlich sagen, das Bereitschaftspotenzial hat ja auch die Epileptologie mit beeinflusst, weil das Bereitschaftspotenzial letztlich abgeleitet wurde, auch mit invasiven Elektroden von meinem zweiten Lehrer, dem Hans Lüders, in seiner Kooperation mit einem Konkurrenten von dir, mit dem Shibasaki oder Mitstreiter sozusagen bei den motorisch evozierten Potenzialen. Ich fühle mich jetzt nicht berufen, sozusagen über das Bereitschaftspotenzial etwas zu sagen, sodass ich meinen Vortrag letztlich fokussieren werde auf die Frontallappenepilepsien. Und da ist es ja so, dass auch die supplementärmotorische ARIA ganz eine wesentliche Rolle gespielt hat und deine Forschungen da auch in der Definition der supplementärmotorischen Anfälle ganz wesentlich beigetragen haben. Wenn man jetzt bei den Frontallappenanfälle geht und die Motorik der Frontallappenanfälle, es gibt natürlich auch noch Frontallappenanfälle, die sozusagen nicht motorisch sind, aber nachdem der Frontallappen eben sehr viel mit der Motorik zu tun hat, möchte ich mich auf die motorischen Phänomene fokussieren. Dann haben wir einerseits die fokalen klonischen Anfälle, das ist sozusagen trivial, die werden generiert in M1, also ARIA 4. Dann das zweite sind die, eben da werde ich etwas weitergehen, die asymmetrisch-tonischen oder sensormotorischen Anfälle, also wir gehen nach anterior, prämotorischer Kortex und SSMA, also ARIA 6. Das kann prinzipiell auch generiert werden in anderen Teilen des Frontallappens und dann letztlich die hypermotorischen Anfälle. Also wir können uns merken, auch hier ist sozusagen so eine Achse und je weiter wir nach vorne gehen in den Frontallappen, ist zumindest epileptologisch die Sache komplexer. Und wir versuchen ja immer individuell bei jedem Patienten, den wir prächirurgisch ableiten oder prächirurgische Diagnostik zu machen, martern wir unser Gehirn sozusagen, wo kommen diese Anfälle her, wie können wir besser lokalisieren, insbesondere dann, wenn wir keine strukturelle Läsion haben im MR. Das sind die MR-negativen Patienten, die uns einfach große Probleme machen. Jetzt fokale klonische Anfälle, also primär motorischer Cortex gyrus präzentralis, einseitige kontralaterale, mehr oder weniger rhythmische Zuckungen, man kann jetzt auch myoklonische Anfälle sagen nach der neuen Nomenklatur, einfach aufgrund der Homunculus-Repräsentation, letztlich ist Hand und Gesicht oft also überproportional häufig betroffen, auch dort, weil dort die sozusagen Anfallschwelle letztlich geringer ist. 30% haben auch somatosensorische Symptome, das ist erklärt, wenn man hier stimuliert, dass man sozusagen ein Kontinuum haben zwischen M1 und S1, also dass sowohl in M1 sensible Repräsentationen sind und auch bei starker Stimulation kann man auch von S1 motorische Antworten erhalten. Das Bewusstsein ist erhalten, 1 bis 2 Minuten, Übergang in sekundär generalisierte tonisch-klonische Anfälle häufig und wenn Anfälle aus dieser Region kommen, haben wir häufig eine Totsche-Parese, wir haben das auch publiziert noch in einer Arbeit an der Klinik. Beispiel möchte ich überspringen in Anbetracht der Zeit, das ist trivial und möchte jetzt zu den asymmetrisch-tonischen Anfällen gehen, die letztlich oft differentialdiagnostische Probleme machen, aber mittlerweile auch dadurch, dass man sich bewusster geworden ist, letztlich sind die sehr unverkennbar und ich zeige Ihnen einige Beispiele, also häufige somatosensorische Auren und die motorischen Phänomene sind nicht distal, sondern proximal betont, also wenn man hier auch stimuliert, was wir ja können, wenn wir hier Plattenelektroden zur invasiven Diagnostik implantieren. Aber auch wenn Anfälle von dort kommen, wissen wir abrupte, proximal betonte, zumeist bilateral anhaltende tonische Muskelkontraktionen, tonische Halteschablonen, früher hat man noch Krächterstellung gesagt, häufig Vokalisationen, Speech Arrest. Und wenn das propagiert in M1, haben wir häufig dann klonische Zuckungen im Gesicht oder in der Hand. Das Bewusstsein ist erhalten und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel von einer Patientin, die wir an der Klinik untersucht haben. Im Ton haben wir. Und jetzt sehen Sie diese asymmetrisch tonisch, also asymmetrisch, die linke obere Extremität ist mehr gestreckt als die rechte. Die Patientin ist wach, man sieht, das ist jetzt durch die Decke verdeckt, aber also deswegen arbeiten wir seit Jahrzehnten an durchsichtigen Decken, will uns aber niemand produzieren für das Video-EEG-Monitoring, also auch Kontraktion der Beine. Und sie hat so eine Serie von Anfällen, die sehr unangenehm empfunden werden. Und während der Anfälle aber bilateral proximal tonisch. So, das nächste ist eine Patientin, wo wir zunächst vermutet haben, dass die psychogene Anfälle hat. Die Patientin hat so eine halbwillentliche tonische Kontraktion letztlich der linken oberen Extremität, hält noch mit der rechten oberen Extremität, die frei ist, sozusagen unterstützt sie die linke obere Extremität und hat dann eine Vokalisation, unwillkürliche Vokalisation und jetzt diese asymmetrische tonische Kontraktion, insbesondere betreffend die rechte Körperhälfte, rechte untere Extremität, rechte obere Extremität, die linke obere Extremität ist noch frei. Die Patientin ist jetzt, macht auch so Automatismen, es sind jetzt schlecht, die teilweise reaktiv sind. Okay, und Sie sehen hier artefaktverdecktes EEG, das ist eine Querableitung, zweite Seite artefaktverdeckt und dann sieht man aber sehr schön hier eine rhythmische Aktivität mesial frontal, also über der supplementärmotorischen Area und diese Patientin konnte, wie die erste Patientin auch, waren beide MR negativ, aber konnten beide durch eine mesial frontale Resektion nach invasiver Abklärung letztlich erfolgreich operiert werden und sind nunmehr seit vielen Jahren anfallsfrei. Nächster Schritt sind die hypermotorischen Anfälle. Die hypermotorischen heißen jetzt hyperkinetischen Anfälle, da sind wir nicht sehr glücklich, aber deswegen wollen wir weiter hypermotorische Anfälle sagen. Unspezifische Auren, unspezifische Aura bedeutet, der Patient sagt irgendwie ein komisches, nicht näher beschreibbares Gefühl. Häufig, oft mehrfach täglich, kurze Dauer, Beginn und Ende abrupt, wirken oft so hysterisch, teilweise sexuell anmutende Automatismen, häufig Vokalisation, häufig Generalisierung, Status und keine wesentliche postdiktale Verwirrung, weil eben das Ende abrupt ist. Und Philipp Kahan hat letztlich, oder die französische Gruppe hat jetzt versucht, diese hypermotorischen Anfälle weiter zu unterteilen. Und es gibt einen sogenannten Hypermotor Seizures Type 1. Das sind die mit ausgeprägter Agitation einhergehen, Schaukelbewegung des Rumpfes, herumschlagen, ängstlicher Gesichtsausdruck, ventromesialer Kortex, also anterior und orbitofrontal. Und Hypermotor Seizure Type 2, milde Agitation mit horizontalen Körperbewegungen, Rotation des Stammes und teilweise auch tonische oder dystone Halteschablonen. Das ist mesial prämotorischer Kortex, also weiter dorsal. Wenn wir uns das anschauen, Beispiel von einem Patienten mit dieser ausgeprägten Agitation und ängstlichem Gesichtsausdruck. Also der Patient spürt es, hat Angst. Also ausgeprägte Vokalisation. Auch ein Fluchtverhalten, ja. Versucht auch nicht zu verstecken. Also das ist auch spannend. Emotional Body Language, das wird dich interessieren. Bodies never lie. Also words lie much more. Ja, okay. Und ist dann erschöpft. Zweites Beispiel. Also hier sehen Sie der iktale Spektruntersuchung. Sie sehen hier eine Hyperperfusion orbitofrontal, also anterior, anderes Beispiel von einem Hypomotor Seizure Type 1. Auch die Patientin aus dem Schlaf, Patientin amnesiert diese Anfälle, darum ist es besonders interessant, ihre Emotional Body Language dazu analysieren. Das haben wir mal in einer Diplomarbeit mit einem Anthropologen gemacht, wo man dann Emotionen oder Gefühle, würdest du sagen, letztlich. Können wir das ein bisschen lauter? Ein sehr angstvoller Gesichtsausdruck herumschlagen, ja, und hypermotorisch, ja. Also sie selber kann sich da nicht erinnern dran. Und hier sehen Sie die interiktale Spektstudie hier, iktale Spektstudie hier, und hier sehen Sie eine Hyperperfusion eher lateral frontal. Diese Patientin hatte letztlich Second Look MR, eine sogenannte Bottom of the Sulcus fokale kortikale Dysplasie, das ist der interoperative Situs, wo wir dann eine Elektrode hier hineingesteckt haben, und letztlich sieht man nur, wenn man ganz unten ist, mit der tiefen Elektrode hier diese repetitiven Spikes. Ist auch erfolgreich operiert. Das ist jetzt ein Patient mit den Hypermotor Seizures Type 2, also die weniger angstvoll sind und auch tonische Komponenten haben. Der Patient verkrampft sich hier im Gesicht zunächst tonisch, also ist jetzt kein wildes Herumagieren und auch kein wesentlich angstvolles Verhalten, aber auch hypermotorisch lateral hin und her bewegen und dann auch so tonische Komponente sicher dabei. Das Tonische. Ja, und es wird sofort reorientiert. Ja. Also auch hier sehen wir artefaktverdecktes EEG, und Sie sehen nun weiter posterior, also fokale kortikale Dysplasie im Gyrus frontalis superior rechts. Das war dann letztlich auch erfolgreiche Operation, Resektion der fokalen kortikalen Dysplasie. So, jetzt zum Abschluss. Ein Hauptproblem der Epileptologie ist, dass die Anfälle oft von den Betroffenen nicht bemerkt werden. Das ist das Hauptproblem, unser Zielparameter. Was behandeln wir, wenn die Anfälle nicht berichtet werden? Aber sie werden auch oft von zwei prominenten, sehr prominenten Neurologen nicht bemerkt. Und Sie sehen jetzt drei Menschen hier auf dem Video 2 im Saal bei der Visite.
Heute in der Nacht, also in der Früh gegen Früh.
Die Frage ist, wann war der letzte Anfall?
Ja, den ganz am Schluss.
Und sie hat jetzt einen Anfall, ja?
Ja, was soll ich sonst da sagen?
Kommt er vorher vor? Die
Visite geht weiter, ich weiß nicht, ob wir es bemerkt haben jetzt. Also, Patientin hat es nicht bemerkt, Ärzte glaube ich auch nicht. Ja, aber es ist oft tricky, die Epileptologie. Ja, mit dem möchte ich enden und danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf dir alles Gute wünschen.